Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wie Kino der Nacht, so kann einem der Sternenhimmel schon manchmal vorkommen, wenn man nach oben schaut und über die Unendlichkeit staunt. Der schöne Ausdruck Kino der Nacht, der stammt aber von dem österreichischen Schriftsteller Raoul Schrott, der sich gerade jahrelang mit Sternbildern befasst hat und einen monumentalen Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungsmythen der Menschheit erstellt hat. Und den stellen wir Ihnen gleich zusammen vor. Zuerst schauen wir aber nach Paris. Dort fand nämlich gestern ein Abend für den Schriftsteller Boualem Sansal statt, der vor einem Monat in Algerien inhaftiert wurde. Seit 4 Wochen sitzt der Schriftsteller Boualem Sansal in Algerien im Gefängnis. Wir haben immer wieder darüber berichtet. Der Friedenspreisträger, der auch vor einigen Jahren die französische Staatsbürgerschaft angenommen hat, war bei der Einreise in sein Geburtsland direkt am Flughafen verhaftet worden. Kurz davor hatte er sich öffentlich zum Westsahara-Konflikt geäußert und erklärt, der ganze westliche Teil Algeriens sei vor der Kolonisierung des Landes durch Frankreich marokkanisch gewesen. Das war für Algerien natürlich ein Affront. Das Regime wirft ihm jetzt Landesverrat vor und dafür droht schlimmstenfalls die Todesstrafe. In Frankreich hat die Verhaftung Sansals ziemlichen Wirbel verursacht und immer mehr Stimmen, auch aus höchsten Regierungskreisen, fordern seine Freilassungen. Kolleginnen und Kollegen haben Briefe veröffentlicht und in Paris fand gestern im Théâtre Libre eine Art Solidaritätsabend für Boualem Sansal statt und für uns war Susanne Krause dabei. Guten Morgen nach Paris.
Guten Morgen.
Man will ja immer als erstes eigentlich wissen, wie es Boualem Sansal geht. Gab es dazu gestern Abend Neuigkeiten?
Ja, das war natürlich ein Thema im gesamten Saal, in dem kein einziger Platz mehr frei war bei einem Publikum, das zumeist ältere Generationen umfasste. Antoine Gallimard, seit Urzeiten der Verleger und ein Freund von Boualem Sansal, teilte dabei mit.
Heute Morgen haben wir erfahren, dass Sansal auf die Station für Inhaftierte im Krankenhaus von Alger verlegt wurde. Und das nun schon zum zweiten Mal. Daraus lässt sich ablesen, dass das Regime sich der schwachen Gesundheit von Sansal bewusst ist. Und dass, würde er sterben, dies auch für die Regierung gravierend wäre.
Das war der Gallimard-Verleger Susanne Krause. Wer war denn noch da? Was war so los an diesem Abend? Wie verlief diese ganze Veranstaltung?
Also sie dauerte 2 Stunden von 8 bis 10 Uhr und es waren ein gutes Dutzend Personen da, die Statements abgaben auf der Bühne. Einige Beispiele: Sansals Freund und Kollege Kamal Daoud hielt eine flammende Rede, um die Freiheit per se und insbesondere die Meinungsfreiheit zu verteidigen. Das verlangten auch unter anderem die Chefredakteurin der konservativen Wochenmagazine Marianne und Le Point. Und eigens aus Deutschland war Sansals deutscher Übersetzer angereist mit einem Grußwort der dortigen Verlegerin, die sich in der Bundesrepublik für Sansals Freilassung einsetzt. Zudem haben 2 junge Schauspieler, ein Mann und eine Frau, Auszüge aus Sansals Roman gelesen und auf die Bühnenwand wurde projiziert. Zum einen Fotos von Sansal, dem Hauptinteresse des Abends, sowie auch live angefertigte Pressekarikaturen. Ein Thema des Saals war ein Spruch an dem Abend: Voltaire kann man nicht verhaften. Und Sansal wird also von dem Unterstützerkomitee mit Voltaire, dem Vorreiter der Aufklärung, gleichgesetzt. Eine Karikatur zeigte 2 Männer in algerischer Polizeiuniform. Der eine sagte: Voltaire kann man nicht verhaften. Und der andere sagte: Sagt es mal Voltaire, dass er bloß keinen Fuß nach Algerien setzen soll.
Und wer steht dahinter? Also wer hat diese ganze Veranstaltung organisiert?
Den Anfang machte die Revue Politique et Parlementaire, die Chefredaktion. Revue Politique et Parlementaire ist eine Veröffentlichung, die sehr viel von Parlamentariern gelesen wird. Und der Chefredakteur ist Antoine Benedetti, der erklärte dann zum Auftakt des Abends:
Unser Unterstützerkomitee zählt bislang schon mehr als 1000 Mitglieder. Es ist offen, pluralistisch und verfolgt ein einziges, klar definiertes Ziel. Das, sich ganz auf die Sache zu konzentrieren. Darauf, einen Mann zu befreien, einen Schriftsteller, der im Gefängnis rein gar nichts zu suchen hat und dessen Bestimmung es ist, zu schreiben und seine Freiheit mit Worten auszudrücken.
Weitere Medien und Institutionen, fast ausschließlich aus sehr konservativen bis teils reaktionären Kreisen, waren beteiligt. Alle setzen ganz offiziell auf Einheit des Protests gegen die Verhaftung von Boualem Sansal und auch die auf die Forderung, ihn sofort und ohne Bedingungen freizulassen.
Das ist ja jetzt eine Geschichte, wo auf jeden Fall wahrscheinlich höchste Regierungskreise eingeschaltet werden müssen, damit überhaupt irgendwas passiert. Was kann denn jetzt die französische Regierung tun, damit Boualem Sansal wieder freikommt?
Außenminister Jean-Noël Barrot hat am Sonntag im Radio sich sehr besorgt geäußert und erklärt, dass die Regierung alles unternehmen würde, was ihr möglich wäre, dass ihr aber letztendlich die Hände ziemlich gebunden sind. Denn am Montag gestern wurde bekannt, wie schlecht die Beziehungen zwischen Alger und Paris im Moment sind. Letzte Woche ist der französische Botschafter in Alger vom Regime einbestellt worden. Und es ging darum, man warf ihm vor, dass der französische Außengeheimdienst dort illegale Aktivitäten gegen das algerische System unternehmen würde. Ein in den Haaren herbeigezogener Vorwurf, der aber zeigt, wie schlecht die Stimmung ist. Und es heißt ganz allgemein, je weniger Paris auftritt in den Verhandlungen um die Freilassung von Sansal, desto besser wäre es wohl für den Autoren.
Das heißt, man weiß jetzt noch gar nicht, wie es weitergehen wird. Da wurde gestern wahrscheinlich auch noch nichts dazu gesagt.
Es ist momentan völlig unmöglich, sich dazu zu äußern. Man hofft und bangt natürlich, dass der Druck von internationaler Ebene etwas bewirken kann. Eine Persönlichkeit sagte gestern Abend auch, dass für Algerien Frankreich immer lügt und nie wirklich ernst genommen werden sollte, aber der Druck von außen könnte halt was bewirken.
Susanne Krause, vielen Dank für diese Eindrücke aus Paris, wo gestern ein Abend für den in Algerien inhaftierten Schriftsteller Boualem Sansal stattgefunden hat. Nachts in den Sternenhimmel zu schauen, das ist immer wieder faszinierend. Und selbst wer sich nicht besonders gut auskennt, der wird vielleicht zumindest den großen Wagen entdecken oder Orion mit seinem Gürtel oder vielleicht auch die W-förmige Cassiopeia. In anderen Kulturen, da sehen die Menschen aber ganz andere Sternbilder. Das kann man jetzt nachlesen in einem monumentalen und wirklich einmaligen Atlas der Sternenhimmeln und Schöpfungsmythen der Menschheit. Für den hat der österreichische Schriftsteller Raoul Schrott 6 Jahre lang recherchiert und daran gearbeitet. Und dieser Band, der wirklich prächtig ist, der hat 1000 Seiten. Und ich freue mich jetzt, mit Raoul Schrott darin zu blättern. Hallo, guten Morgen nach Dornbirn in Vorarlberg.
Guten
Hallo,
Herr Morgen.
Schrott. Guten Morgen.
Über die Berge hinweg.
Ja, schön. Wenn Sie, wer Sie kennt, und das sind sehr viele Leser, der weiß, dass Sie sich fürs Altertum und für die Antike interessieren. Spätestens seit 1995 Ihr Roman Finisterre erschienen ist, weiß man das. Aber wie ist das jetzt mit dem Sternenhimmel? Waren Sie da auch schon immer so fasziniert oder gab es da jetzt nochmal ein besonderes Erlebnis, dass Sie sich diese viele Arbeit angetan haben?
Ja, eigentlich im Gymnasium, als man den Mädchen noch den Hof machte, da wollte ich mit meinem Wissen über die Sterne glänzen und da ist uns, aber den Mädchen und mir dann ziemlich schnell bewusst geworden, dass diese Figuren ja gar nicht plastisch sind und die Geschichten wie bei den Haaren herbeigezogen wirken. Und da wollte ich hier den Himmel neu erfinden. Dazu reichte aber schon damals wegen der Lichtverschmutzung die Sicht nicht aus, um sich von Sternen anregen zu lassen. Und dann habe ich irgendwann mal im Studium entdeckt, dass die alten Ägypter völlig andere Sternbilder hatten. Krokodil, Nilpferd, gesperrter Stier. Und ich war in meiner Ignoranz völlig überrascht, dass es andere Sternbilder gibt und habe das dann immer wieder nebenbei gesammelt, wenn ein Artikel rauskam über Sternbilder der Aborigines, weil mich der poetische Gestus interessiert hat, mit der die verschiedensten Kulturen aus den gleichen willkürlich verstreuten Sternen immer wieder andere Figuren herauslesen. Das ist noch nie dokumentiert worden, obwohl das ein riesiges Stück Menschheitsgeschichte ist. So ein Buch hätte man eigentlich vor 100 Jahren machen sollen, dass das Wissen um diese Himmelsfiguren und ihre Funktionen noch essentiell war. Und ich habe halt jetzt 6 Jahre dran gearbeitet, um das, bevor es ganz verschwindet, auch für die kleinen indigenen Kulturen noch zu dokumentieren. Und die Stiftung Natur und Kunst, die hat dann die Grafik, die ganz wichtig ist, um zum ersten Mal wieder seit Jahrzehntausenden Sternbilder zeigen zu können, um sie dann auch in kleine transportable Planetarien zu bringen, wo man das den Indigenen die ihre eigene Kultur leider am Vergessen sind, wieder zeigen kann. Also es war aus diesen vielfältigen Gründen heraus, dass mich das sehr, sehr interessiert hat, um dann völlig neue Entdeckungen zu machen, wie es immer ist.
Wie ist, Sie haben ja so 17 verschiedene Kulturen da in Ihr Buch aufgenommen. Gibt es denn eigentlich in jeder Kultur so einen Bezug zum Sternenhimmel oder gibt es auch welche, die das überhaupt nicht interessiert?
Teils. Also ich bin in Afrika bin ich kaum fündig geworden, was einerseits an der Quellenlage liegen mag, aber selbst dort, wo es Weltschöpfungsmythen gibt, merkt man, dass man dort von Mond und Sonne redet, aber zu den Sternen kein großer Bezug da ist. Ich habe diese 17 Kulturen ausgesucht, weil sich deren Sternenhimmel noch vollständig, das heißt Sternbilder plus Sternsagen, die sie erläutern, plus Weltschöpfungsmythen, also in dieser, auf diesen drei Ebenen, sich noch umfassend rekonstruieren lassen. Bei ganz vielen Völkern ist der Sternhimmel so am Verschwinden, dass es nur mehr ein oder zwei Sternbilder gibt oder nur mehr ein paar Sternsagen, also dass er sich in seiner Umfänglichkeit nicht mehr dokumentieren lässt. Und da sind eben diese 17 Kulturen wirklich das Minimum, mit denen man einmal um die Welt kommt. Also mir wäre lieber gewesen, es hätte weniger gegeben, denn das sind immerhin fast 1300 Seiten und 4 Kilo und 6 Jahre Arbeit. Also. Aber es war ein riesiges Vergnügen auch, weil jeder Himmel eine völlig andere Welt und vor allen Dingen eine völlig andere Kultur darstellt.
Und Sie sagen ja auch, dass das, weil der Sternenhimmel ja so was Überwältigendes hat, taugt er auch, um wirklich was Wesentliches dann für Gesellschaften daraus abzuleiten. Das fand ich auch sehr interessant, also dass das eben ins Innerste offenbar dann reingeht.
Ja, also die erste Einsicht war eigentlich, dass der Sternenhimmel ein Allzweck-Tool schon damals für Jäger und Sammler gewesen ist. Das heißt, er hat eigentlich 4 Funktionen. Die erste ist, in einer Zeit, in der es noch keine Schrift gibt, und da entstehen die Sternenhimmel, lange noch vor den 5000 Jahren, seitdem es Schrift gibt, ist der Himmel eine Lehrtafel gewesen, bei denen man Bilder hat, also ein Bilderbuch, bei dem man sich eben Dinge merken konnte, die wichtigsten Figuren darstellen konnte. Das heißt, jeder Sternenhimmel stellt die wichtigsten Urahnen, Helden, Götter, Tiere, Pflanzen und Objekte dar, die für eine Kultur zentral sind. So quasi ein kleines Bilderlexikon. Und die Geschichten, die dazu erzählt werden, sind also nicht bloß unterhaltende Märchen, sondern in ihnen wird vermittelt, einem Kollektiv, einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft, meistens, wie man das von den Aborigines in Australien weiß, sind das also Gruppen von Jungen und Mädchen, die getrennt vor ihrer Initiation, also im Alter von 11, 12, 13 Jahren, hinausgehen, um 3 Monate lang nachts am Bilderbuch des Himmels zu lernen, was die Dinge sind, die ihre Gesellschaft bestimmen und was die Regeln sind. Und das wird in den Geschichten vermittelt.
Ist das denn dann
zeigen, das darfst du machen und das darfst du nicht machen. Das sind die Tabus und wenn du dagegen verstößt, dann kommt, passiert das und das.
Ist das denn, wenn Sie zeigen das ja in diesem Atlas ganz toll, wie eben da zu diesen Sternbildern eben die dazugehörigen Sagen oder Legenden auch entstanden sind und das vor Erfindung der Schrift zum Teil. Ist das denn auch so eine Art frühe Poesie?
Ja, natürlich, aber sie hat eine ganz pragmatische Funktion, indem sie nämlich die Regeln vermittelt, über die eine Gesellschaft erst funktionieren kann. Also das vermittelt kollektive Identität. Die zweite Funktion ist davon eigentlich erweitert und abgeleitet. Es ist eine religiöse Funktion. Sobald ich mal all diese Tiere und Götter am Himmel habe, kann ich ihnen opfern, wirken sie sich auf die Erde aus. Daher auch die Heilfunktion, die man Sternen zuschrieb, indem man sich unter die Sterne legt, mit nackter Brust meist, sich mit irgendeiner Salbe beschmiert, sich besternen lässt. Davon abgeleitet wieder die Astrologie, die die Mesopotamier begründet haben. Und dann gibt es eine dritte Funktion, die ebenso überlebenswichtig ist, nämlich Kalender. Als Jäger und Sammler muss ich wissen, wann die Lachse laichen, wann die Rehe werfen, wann die Datteln reifen, wann die Bonito-Schwärme kommen etc. Das geht mit der Sonne schlecht, um diese kurzen Perioden im Jahr zu bestimmen. Mit der Sonne kann ich kürzester und längster Tag, also 2 Jahreshälften eigentlich, Pi mal Daumen bestimmen. Der Mond gibt zwar überall mit allen Namen des Mondes die Namen für die Monate vor, weil er mit seinen Perioden von 29 Tagen natürlich das Jahr unterteilt, aber die Mondmonate wandern im Jahr herum, weil sie sich mit dem Sonnenjahr nicht abgleichen lassen. Und der Mond braucht 18 Jahre, bis er in der gleichen Phase, an der gleichen Stelle wieder aufgeht. Also da ist mit Kalender schlecht. Aber Sternbilder, die durchschnittlich eine Größe von 30 Grad haben, und zwar deshalb wahrnehmungspsychologisch, weil wir in einem Winkel von 30 Grad etwas als Einheit wahrnehmen, ohne dass das Auge hin oder her und nach rechts und links hüpfen muss. Sternbilder stehen also am Horizont, gehen jeden Tag 4 Minuten früher auf und stehen also quasi einen Monat lang am Horizont. Wenn es kommt, weiß ich, dass Monat beginnt. In der Mitte weiß ich, jetzt sind 15 Tage plus minus vorbei. Und wenn es ganz oben steht, dann kommt schon das nächste. Und so kann ich die Perioden bestimmen, an denen ich ja bereits vor Ort sein muss, um zu überleben. Also das war essentiell für Jäger und Sammler und dann noch wichtiger für unsere Landwirtschaft, bei der ich ja genau wissen muss, wann muss ich pflügen, wann muss ich sehen, wenn ich das zu früh oder zu spät mache, verdorrt mir alles. Und ohne Landwirtschaft keine Tempelwirtschaften, ohne Tempelwirtschaften keine Steuer, ohne Steuer keine Zahlzeichen, aus denen die Schriftzeichen entstanden, ohne Landwirtschaft keine Städte, keine Gesellschaftspyramide, keine Berufe, keine Zivilisation gäbe es uns nicht.
Also
und dann kommt noch eine vierte Funktion, nur noch ganz kurz hinzu, und das ist Navigation für Karawanen nachts, vor allen Dingen aber auch für die Besiedlung des Pazifik. Denn hätte es nicht Navigation anhand von den Sternen gegeben, die sogar noch die Astronauten beherrschen mussten, die auf den Mond gingen, dann wäre der ganze Pazifik erst mit den Schiffen von Cook erstmals besiedelt worden.
Jan Delay und Materia haben eine Eule durch den Nachthimmel fliegen lassen und auf den schauen wir heute zusammen mit dem österreichischen Schriftsteller Raoul Schrott. Der hat einen monumentalen Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungsmythen der Menschheit verfasst und heute ist er damit bei uns zu Gast. Herr Schrott, wir haben ja schon so einen Eindruck bekommen, was da alles los ist am Himmel und wie viel der Himmel auch irgendwie hier auf der Erde bestimmt. Können wir uns das mal an einem konkreten Beispiel anschauen? Also wenn wir jetzt mal so ein ganz einfaches Sternbild, was auch ich finde, wie den großen Wagen nehmen, den man auch sogar am Großstadthimmel erkennt. Was sehen da zum Beispiel verschiedene Kulturen in dieser Sternenkonstellation?
Ja, die Chinesen sehen darin eine Schöpfkelle, die alles Gute austeilt. Die Eskimo und die Inuit, die sehen darin ein Karibu oder ein Rentier. Die Maya sehen darin einen Papagei, den roten Ara, also das heißt, dort, wo der Knick der Deichsel ist, da ist sein Federkleid. Die Navajos, also die südlichen Dene, die haben einen sehr emanzipierten Himmel. Da ist das ihr Urahn, der Kreisende, wie er genannt wird, der erste Mann, dessen erste Frau aber, also so quasi die Eva von dort, ein so cholerisches Temperament hat, dass sie ihm in einem Wutanfall das Bein gebrochen hat, das seitdem nicht mehr richtig angewachsen ist, weshalb er seitdem froh sein muss, dass er noch leben darf und um den Pol hinken darf. Also es sind die verschiedensten Vorstellungen, bei denen man jedes Mal eigentlich eine Kultur in Kurzform kennenlernt und das in einem Ausmaß, das ich mir inzwischen gar nicht mehr vorstellen kann, wie man Ägyptologie oder Assyrologie betreiben kann, ohne dass man erläutert, was am Himmel ist, weil das ist deren halbe Welt.
Was ändert sich ja jetzt vielleicht mit Ihrem Atlas? Das,
das wäre ganz schön.
Aber haben Sie denn auch bei all diesen Verschiedenheiten auch, Sie haben ja trotzdem auch Übereinstimmungen gefunden, nicht? Das ist ja auch interessant, dass es dann eben ja doch Kontinuitäten gibt.
Das ist das wirklich Überraschende daran, also bei aller Diversität, bei der sich die Fantasie der Menschheit zeigt und das in einem Maß, dass man wirklich so den Glauben an das Gute im Menschen zurückgewinnen könnte, da war dann auffällig, wenn es plötzlich Übereinstimmungen gab. Einerseits bei den Sternbildern, beispielsweise bei den Aborigines, von denen man weiß, dass sie also 60.000 Jahre lang wirklich völlig isoliert waren, zumindest genetisch, gibt es 6 die gleichen Sternbilder, das heißt die gleichen Figuren mit den gleichen Namen in den gleichen Sternen. wie bei den Babyloniern. Und da gab es also keinen Kulturkontakt. Bei den Sternsagen gibt es Übereinstimmungen. Eine Geschichte, die die brasilianischen Bororo im Gran Chaco, südlich vom Amazonasgebiet, erzählen, hat die gleichen fünf künstlichen Motive. Also da ist nichts Archetypisches, wie man sagen würde, daran. Wie eine selbe Sternengeschichte, die auf den Cookinseln erzählt wird. Und all das hätte man doch sagen können, ja, vielleicht, ich weiß auch nicht, wie man das, aber Ausschlag gegeben hat dann eigentlich, dass es gibt Schöpfungsmythen wie Sand am Meer weltweit. Da entsteht die Welt aus einem Sandkorn, aus einem Haar, aus was immer. Es gibt ganze Lexika allein. Für Indien sind 300 verschiedene Schöpfungsmythen dokumentiert. Aber alle 17 Kulturen, die ich weltweit dokumentiert habe, besitzen denselben Schöpfungsmythos. Und mit 10 verschiedenen Motiven, die sich überall wiederholen. Und das zu erklären, wie sich also Sternsagen, Sternbilder und überall so quasi als Rückgrat derselbe Schöpfungsmythos findet, also das ist, ich habe eine Erklärung dafür, die ich ungern vorbringe, weil die klingt so wie eine Spiegelgeschichte von so Atlantis dekodiert. Aber die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass Homo sapiens, dass der vor 70.000 Jahren Ostafrika verlassen hatte, einen Sternenhimmel besaß, als Allzwecktool, Navigation, Kalender, göttliche Heilfunktion und Lehrtafel, der einem die kulturelle Identität vermittelt, damit über die Welt gezogen ist und halt der Sternhimmel sich überall den lokalen Gegebenheiten angepasst hat, um sie wiederzuspiegeln, ob ich jetzt in der Arktis lebe, in der Savanne, im Dschungel oder in gemäßigten Zonen. Und das, was halt nicht überzeichnet werden musste, hat sich erhalten. Das Ganze wird dadurch gestützt, dass die Genetik sagt, dass die Gründerpopulation von Homo sapiens also gut 1000 Exemplare waren. Das heißt also, wenn die aus einer Region in etwa einer Epoche kamen, dann kannten die alle den gleichen Schöpfungsmythos, hatten einen Sternenhimmel. Somit wären diese weltweiten Übereinstimmungen erklärbar. Und also das würde ich eben gern mal mit Archäologen breiter diskutieren. Ich habe das mit einigen diskutiert, die finden das sehr plausibel, weil das ja, jetzt salopp gesagt, es waren ja keine Dumpfbacken, die über die Welt ziehen, sondern es waren hochintelligente, hochbegabte Leute, die über große Fähigkeiten verfügten, dass die nach Europa zogen und Asien, Beringstraße runter, ziemlich schnell auch bis Südafrika. Also es waren hochintelligente Leute, sicher nicht dümmer als wir heute.
Herr Schrott, Sie haben ja zu diesem monumentalen, über 1000-seitigen Atlas auch noch eine wirklich tolle Webseite aufgestellt, Sternenhimmel der Menschheit.de. Da kann man sich auch durch diese verschiedenen Sternenhimmel scrollen und in die Geschichten reinlesen. Warum war Ihnen das wichtig, dass es da noch quasi auch noch so einen niedrigschwelligen Zugang zu dem Projekt gibt?
Weil eben überall in den kleinen Kulturen, sagen wir mal die Maya-Kultur, die über Mittelamerika verstreut ist, überall gibt es, oder auch bei den Eskimo, oder auch bei den nördlichen Dene, also die im Binnenland von Alaska sind, auch bei den Aborigines in Australien, überall geht das Wissen verloren. Kalender, GPS, Radio, Fernsehen, Computer, all die Dinge machen eigentlich den ursprünglichen Bezug zur Umwelt letztlich kaputt. Und um ihre eigene Kultur ihnen vermitteln zu können, ist das eine Hilfeleistung, mit der ich das, was ich recherchieren konnte, auf äußerst mühsame Art und Weise von Berichten von Missionaren und Forschungsreisenden aus dem 19. Jahrhundert und Ethnologen und Astronomen, wo man all dieses Wissen, das, wiewohl das die UNESCO für ungreifbares Weltkulturerbe erklärt hat, das noch nie dokumentiert worden ist, muss man sich mal vorstellen. Nicht mal die Sternbilder selber sind oft überhaupt jemals abgebildet worden, lassen sich aber dennoch erstaunlich gut rekonstruieren, um all dieses Wissen also zurückzugeben, auf das die kleinen Kulturen sozusagen, unter Anführungszeichen, die eigentlich große Denkmaschinen sind, erhalten bleiben. Denn was all diese Kulturen uns zeigen, ist, dass es überall das gleiche biologische Schachbrett gibt, aber die Figuren, darauf immer wieder anders ziehen. Und das, was uns heute so modern erscheint, wie Auseinandersetzung mit Bisexualität oder Transsexualität, das ist von all diesen Kulturen längst schon verhandelt worden. Und um zu sehen, wie die Rollenspiele zwischen Mann und Frau, zwischen dem Einzelnen und dem Kollektiv, zwischen Kindern und Eltern sind, allein schon deswegen ist es spannend, in diese Sternenhimmel einzusteigen, denn die wurden ja konzipiert, dass man dem Einzelnen vermitteln kann, wer er ist, wo er hingehört und was seine Stellung in der Welt ist. Und das ist der schönste poetische Punkt daran. Denn was alle Sternenhimmel miteinander gemeinsam haben, ist ein Blick nach oben, der einerseits Ehrfurcht erweckt und andererseits Demut, dass man merkt, wie klein man ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir das nicht verloren hätten, wäre es nicht so weit gekommen, wie es jetzt gerade mit uns und der Welt ist.
Und dazu gibt es jetzt ein großes Buch von Raoul Schrott. Vielen Dank, Herr Schrott, für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute nach Dornbirn.
Guten Morgen noch.
Der Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungsmythen der Menschheit von Raoul Schrott mit Zeichnungen von Heidi Sorg hat 1280 Seiten, ist beim Hansa Verlag erschienen und kostet 148 Euro. Heute in einer Woche wird schon das letzte Türchen des Adventskalenders aufgemacht, aber anders als bei Schokolade bleiben unsere Buchtipps noch darüber hinaus erhalten. Heute hat Sigrid Brinkmann einen Roman von Xavier Leclerc hineingestellt, Ein Mann ohne Titel.
Xavier Leclercs Ein Mann ohne Titel ist eine warmherzige Hommage an seinen Vater Mohan Said Ait Taleb, der in Algerien geboren wurde und bitterarm kurz nach der Unabhängigkeit 1962 nach Frankreich emigrierte, in die Normandie. Als ungelernter Stahlwerker hatte er es nie zu einem Titel gebracht. Der Betriebsausweis war alles, was der Vater besaß. Zugleich ist Leclercs autobiografische Prosa ein Zeugnis von Mut. Der Autor ist homosexuell. Für seine Eltern und die 8 Geschwister war das eine Schande. Als muslimische Nachbarn kopflose, blutige Tauben vor die Wohnungstür legten, war klar, dass der Sohn verschwinden musste. Buchstäblich. 20 Jahre lang hatte Leclerc keinen Kontakt zu seiner Familie. Seine Eltern konnten weder lesen noch schreiben. Er selbst hat Literatur und Soziologie in Paris studiert und sagt, dass er ohne seine Französischlehrer und die Stadtbibliothekare untergegangen wäre. Ihre Buchempfehlungen halfen dem Jugendlichen, ein Gespür zu entwickeln für das, was er als Mensch, als denkende Person brauchte. Ein Glück, wenn auch ein schmerzliches, war es, dass Leclerc bei der 2020 begonnenen Arbeit an seinem Buch auf Zeitungsreportagen von Albert Camus stieß. Camus hatte in den späten 1930er Jahren den verarmten Osten Algeriens erkundet. Dort, in der Kabylei, ist Leclercs Familie beheimatet. Camus' ergreifende Schilderungen, aus denen Leclerc behutsam zitiert, füllen eine emotionale Leere, denn keiner seiner Verwandten wollte über das Leben unter der gewaltvollen französischen Besatzung sprechen. »2012 war das Jahr, in dem der Autor die entscheidende Lebensweiche stellte. Er legte seinen Geburtsnamen Hamid Ait Taleb ab, weil er als Mann mit erkennbar nordafrikanischen Wurzeln nicht länger auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt werden wollte. Als Xavier Leclerc bekam er plötzlich Jobangebote von Luxusfirmen. Er arbeitet als Headhunter in London, Mailand und Paris und hat bislang 3 Romane publiziert. Leclerc zeigt sich als jemand, der still, aber entschlossen seinen eigenen Weg geht. Er bedauert, dass französische Muslime empfänglich für die identitäre Droge Religion sind. Multikulturisten, die ihm vorwerfen, seine Wurzeln zu verraten, betrachtet er als Leute, die von der Rente des Ressentiments leben. Und er vergleicht sie mit zwielichtigen Unternehmern, die ihren Brüdern verwahrloste Baracken vermieten und ihnen dabei auf die Schulter klopfen. Xavier Leclerc besitzt einen algerischen, einen französischen und einen britischen Pass und dankt seinem Vater zutiefst dafür, dass er das vom Unabhängigkeitskrieg zerrüttete Algerien verließ, um seinen Kindern ein einfacheres Leben zu ermöglichen. Das schmale Buch, das in Frankreich mit 3 Literaturpreisen ausgezeichnet wurde, bald in Paris und anderen kleineren Städten auf die Bühne kommt und verfilmt wird, ist ein Fundstück für alle, die sich für die schwierige algerisch-französische Geschichte interessieren.
Sigrid Brinkmann hat in unseren Adventskalender Xavier Leclerc hineingestellt. Ein Mann ohne Titel heißt sein Buch, aus dem Französischen übersetzt von Christiane Kaiser, und erschienen ist es im Merlin Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Konferenz der Vögel, so heißt das Bilderbuch, über das wir jetzt sprechen wollen. Und bei dem Titel, da denkt vielleicht mancher an Erich Kästner und seinen sehr berühmten Kinderroman Konferenz der Tiere aus dem Jahr 1949. Darin machen sich die Tiere ja auf die Suche nach einem besseren Leben. Und ob das im Buch von Maximilian Hauptmann auch so ist, das weiß Silvia Schwab. Frau Schwab, ist das denn eine bewusste Anspielung auf Kästner? Spielt das Buch so richtig mit Parallelen dazu?
Also ich glaube schon, dass das eine bewusste Anspielung ist, denn den Titel kennt ja einfach jeder Autor. Hier wie dort geht's ums Unterwegssein. Bei Kästner sind die Tiere auf der Suche nach einem besseren, nach einem friedlichen Leben. Bei Maximilian Hauptmann sind die Vögel auf der Suche nach dem König der Vögel. Aber während bei Kästner mit seinem Kinderbuch ungewöhnlich deutlich auch auf konkrete und politische Krisen der Zeitbezug genommen wird, stellt sich die Suche der Vögel hier heraus als Metapher für die menschliche Suche nach dem jeweils richtigen Lebensweg.
Was sind das denn überhaupt für Vögel, die da diese Konferenz abhalten, oder was wollen die mit der Konferenz erreichen?
Ja, auf dieser Konferenz treffen sich alle Vögel dieser Welt in einem paradiesischen Wald. Und 10 von ihnen, zum Beispiel die großen Adler und Schwan oder die kleinen Wiederhopf und Kolibri, die starten jetzt im Auftrag aller anderen zum gefährlichen Flug zum König der Vögel. Sie möchten ihn nämlich um Rat und Unterstützung bitten in ihrem Vogelalltag. Denn er allein sei weise und stark, er kenne weder Angst noch Verzweiflung, so wird es eben erzählt. Es stellen sich den 10 Vögeln ungeahnte Herausforderungen in den Weg. Immer wieder verlieren sie den Mut, immer wieder verlieren sie die Orientierung. Aber trotz aller Widerstände erreichen sie ihr Ziel. Denn jeder Vogel bringt seine ganz eigenen Stärken mit, um die Gemeinschaft zu unterstützen. Und jeder entdeckt auch bei sich selbst ganz neue Fähigkeiten.
Also das klingt schon auch so ein bisschen märchenhaft, oder weil es Tiere sind ja eher fabelartig. Merkt man denn, dass der Autor sich da auch auf irgendwelche Vorläufer oder Quellen bezieht?
Ja, ganz unbedingt. Also Maximilian Hauptmann hat sich von einem persischen Text aus dem 12. Jahrhundert inspirieren lassen. Entschuldigung bitte. Von den Vogelgesprächen des Mystikers Fahreddin Attar. Die Vögel stehen hier 7 verschiedenen tödlichen Gefahren gegenüber. Das sind zum Beispiel tiefe Schluchten mit feuerspeienden Drachen, das sind düstere Höhlen, ein Labyrinth und dann das ganz weite Meer. Und schon das vorangestellte Motto, ihr habt Flügel, um zu fliegen, wollt ihr sie denn nicht nutzen? Das lässt eine spirituelle Botschaft anklingen, nämlich nur wer sich auf Neues und auf Unbekanntes einlässt, nur wer den Mut aufbringt, seiner Fantasie zu folgen, der wird sich auch selber finden.
Aber ich habe jetzt auch so ein paar Motive schon gehört bei Ihren Beschreibungen, die wir als Erwachsene ja kennen, meinetwegen der Drache oder das Labyrinth. Ist das für die Kinder, die jetzt dieses Buch vorgelesen bekommen oder selber lesen, auch wichtig, dass sie so Anspielungen verstehen, um überhaupt Spaß an dem Buch zu haben, oder geht es auch so?
Ach, das geht nur auch so, natürlich, wie in allen Märchen das hier der Fall ist. Es gibt ja zum Beispiel noch die heilige Zahl 7. Es gibt da noch die Vögel selbst, die ja auch ein Symbol sind für Freiheit und Selbstbestimmung. Also Kinder können das ganz gut, weil es sehr klar erzählt ist, sehr einfach erzählt ist, leicht verstehen, dieses Märchen, finden es bestimmt auch total spannend ohne diese Bedeutungszusammenhänge zu sehen. Zugleich übrigens wirkt es auch sehr beruhigend, weil sich ja vieles immer wiederholt. Die 10 müssen 7 Prüfungen bestehen, immer wieder ein neues Hindernis überwinden. Also Schritt für Schritt oder besser vielleicht Flügelschlag für Flügelschlag kommen sie ihrem Ziel näher und das sieht dann wieder, und das ist ja oft bei Märchen so, ganz anders aus, als man ursprünglich gedacht hatte.
Jetzt ist dieses Buch, über das wir miteinander sprechen, die Konferenz der Vögel, ein Bilderbuch und ganz schön dick für so ein Bilderbuch. 144 Seiten hat es. Wie ist das denn überhaupt gemacht und wie schauen die Bilder aus?
Also die finde ich ganz wunderbar kreativ. Und ganz besonders schön sind zum Beispiel die vielen Ansichten von Landschaften, von Nachthimmeln und von Vogelschwärmen. Dafür hat die Illustratorin Thielke Limbeck eine zauberhafte Technik entwickelt, in der winzigste Papierschnipsel oder vielleicht sind es auch Krümel von Buntstift-Spitzresten wie irisierende Farbwolken so durch die Lüfte schweben. Also das schimmernde Licht des Sonnenuntergangs zum Beispiel oder treibende Blätterreigen oder ein Regenbogen. Die bilden luftig leuchtende Farb- und Lichtvorhänge. Das sieht zauberhaft aus. Im Text ist es einmal über den Sonnenuntergang über dem Meer. Die Farben gingen ineinander über, explodierten und erstreckten sich bis zum Horizont. Und eindringlicher kann ich eigentlich die künstlerische Ausdruckskraft dieser Bilder auch nicht beschreiben.
Also Silvia Schwab ist begeistert von dem Bilderbuch Die Konferenz der Vögel von Maximilian Hauptmann. Erschienen ist es bei der Wiener Edition A. Es hat 144 Seiten und kostet 18 Euro.